SRF 1.
Deine Mundart auf SRF 1.
Mit dem Mike Lamar. Willkommen, liebe Hörer, zu einer Mundartstunde, wo da und dort für Diskussionsstoff dürfte sorgen. Und es fährt schon an mit der Anrede von vorig. Liebe Hörer, meint das jetzt nur die Männer oder sind da die Frauen natürlich mit eingeschlossen, wie man das jahrzehntelang postuliert hat? Müsste ich liebe Hörerinnen und Hörer sagen, um wirklich alle ansprechen? Und wie haben sie es mit dem sogenannten Glottisschlag, wo man seit einer Zeit hört und wo auch ich häufig brauche, liebe Hörerinnen, mit einer kurzen Pause, sei es wegen dem grossen I oder noch neuer, einem Gender-Sternli mit drin? Ja, damit sind wir schon mit drin in der Debatte um eine gendergerechte Sprache. Die führt sogar noch weiter. Wie wird man nicht nur den beiden Geschlechtern Mann und Frau gerecht, sondern auch den Menschen, die sich weder als ein noch als andere verstehen, die eine andere Geschlechtsidentität haben. Non-binär oder queer ist da der Begriff. Über die diversen sprachlichen Neuerungen und Fallgruben regen sich nicht wenige Schampar auf, wie wir aus Hunderten von Kommentaren und Rückmeldungen schon erfahren haben. Darum diskutieren Nadja Zollinger, Gastgeberin von unserem «Deine Mundart»-Podcast und unser Sprachkenner Markus Gasser mit einer Fachfrau über das Thema gendergerechte Sprache, und zwar mit der Anna Rosenwasser. So viel vorweg, auch wenn sie dem Thema kritisch gegenüberstehen, es erwartet Sie in der nächsten guten halben Stunde ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
Wir diskutieren ja heute über genderneutrale Sprache. Gendern. Unser Gast, unsere Gästin ist Anna Rosenwasser. Anna, das Thema, das polarisiert wie noch nie eins. Jemand schreibt von Weltverbesserungs-Gender-Sonderzeichen angereicherter Sprache. Kannst du verstehen, warum?
Ja, ich kann voll verstehen, warum. Ich glaube, geschlechtergerechte Sprache möchte ja einen Teil der Welt ein bisschen besser machen, nämlich wie dass wir uns ausdrücken und was man sich darunter vorstellt.
Sehr schön. Schön bist du da. Danke vielmals, dass du unsere Einladung angenommen hast. Ich freue mich, mit dir zu diskutieren. Vielleicht noch kurz zu dir. Du bist LGBTQ-Aktivistin, Feministin und Kolumnistin. Du kämpfst für alle Geschlechter und du schreibst Texte darüber. Wie würdest du dich selber vorstellen?
Ich glaube, schon auch so. Ich würde vermutlich noch erwähnen, dass ich sehr gerne Büsis habe. Ich finde es schade, wenn die Info verloren geht mit all dieser Lohnarbeit.
Finde ich wunderbar, vor allem, weil du Büsis sagst. Das finde ich persönlich schwierig, aber gut. Markus, du bist wie immer unser sprachliches Gewissen. Du versuchst das immer wieder so ein bisschen einzuordnen, das heisse Eisen und ruhig Kopf zu bewahren.
Wird in dem Fall nicht ganz leicht. Es ist nämlich nicht nur ein heisses Eisen, sondern ein feuerheisses Eisen. Also das mit der Gendersprache, nicht das mit den Büsis. In Sachen Gendersprache, das schlägt wirklich alles. Oder? Also wir haben einen Post auf Facebook, SRF1, von, ich weiß nicht, vorgestern, glaube ich. Es sind schon über 40'000 Leute, die das gesehen haben und über 500 Kommentare. Und natürlich nicht nur nette Kommentare, also es bewegt Leute wahnsinnig und ich glaube, es gibt einiges dazu, wo wir diskutieren können. Da freue ich mich drauf.
Ja. Yeah. Hinter Hanses Heiris Haus huschen 100 Hasen. Auf der anderen Seite flext der Freshie Du mit fettem Karren. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Beide dünn sich anzünden, abfuhren, abmuxeln. Die Mundart ist am Absärbeln, kannst sie gleich ins Grab leeren. Beide haben jetzt Beef, shooten verbale Gunbullets. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. Deine Mundart mit Nadja Zollinger und Markus Gasser.
Also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt zuerst mal eine gediegene Auslegeordnung. Man kann ja schon schier den Überblick verlieren bei diesem ganzen Thema. Zuerst mal muss ich wissen, was ist jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen gendergerecht und genderfrei?
Soll ich es noch?
Bitte.
Also gendergerecht ist, wenn man allen Geschlechtern gerecht wird. Also historisch zuerst einmal Mann und Frau und heute eben auch den anderen Geschlechtsidentitäten, die es gibt. Und genderfrei, das würde dann eigentlich heissen, dass man die Sprache so wählt, dass man gar nicht merkt, dass es eine Geschlechtlichkeit gibt. Also eben genderfrei halt. Entgendern, sagt man dem, oder entsexualisieren. Anna, würdest du das auch so sagen?
Ja, voll. Ich kann auch nichts korrigieren.
Gut, ich würde sagen, wir fangen zuerst mal mit dem Gendergerechten an. Das ist als Ältere. Wenn ich jetzt so ein bisschen denke, das Klassische ist so ein bisschen Paarformeln, oder? Mhm. Die bösen Zungen sagen auch so der Papagei, dass man immer beide Geschlechter nennt, Lehrer und Lehrerinnen. Anna, was denkst du zu diesen Paarformeln?
Ich finde Barformeln eigentlich noch schön, nicht aus Prinzip, sondern ästhetisch. Gleichzeitig werden sie im Ganzen halt noch nicht gerecht.
Weil es nur Mann und Frau anspricht und das dazwischen auslässt.
Ja, voll. Sie kompensieren eigentlich, dass die Sprache historisch zuerst nur von, also primär von Männern ausgeht und dann vielleicht noch Frauen.
Okay.
Ich finde, ich brauche die sehr oft. Ich finde auch eine gute Lösung. Jetzt mal abgesehen davon, dass es nicht alle inkludiert. Ich finde schon aber auch, wenn man das konsequent macht, in gewissen Texten gibt es schon eine wahnsinnige Aufblähung. Und ich finde vor allem auch, wenn dann wenn die Pronomen dazukommen, dann wird es zum Teil recht umständlich. Also ich habe schon einen Beispielsatz aufgeschrieben, zum zeigen, was ich meine, der aufmerksame Hörer bzw. die aufmerksame Hörerin spitzt seine bzw. ihre Ohren. Dort finde ich, ist das für mich nicht mehr die gute Lösung.
Gut, du sprichst Länge an. Da gibt es ja die sogenannten Sparformeln, oder? Die sind in Aktion, die sind verkürzt. Also ich nenne damit das Binnen-I zum Beispiel oder den Schrägstrich, dass man sagt LehrerInnen, entweder mit LehrerInnen oder eben mit einem grossen I mit dem Wort. Was findest du denn da dazu? Also gerade Markus, wenn du sagst, der andere ist der eigentlich ein bisschen zu lang.
Also Binnen-I, ich muss sagen, als ich studiert habe in den 90er Jahren, ist das aufgekommen und ich habe das sofort angenommen und habe gefunden, gut, ja, saubere Lösung, einfache Lösung und macht das eigentlich, hat das bis vor kurzem eigentlich immer gemacht, bis ich jetzt eben auch gemerkt habe, dass das nicht mehr alles abdeckt oder dass es da eine grosse Diskussion gibt. Für mich ist das eigentlich immer eine gute Lösung gewesen.
Was meinst du?
Ein mega Respekt davor, was Binnen-I ursprünglich für Diskussionen und Gefühle ausgelöst hat. Also, wo das so die WOTS eingeführt hat, zum Beispiel. Was war es in den 80er? Wie hässig die Leute dort geworden sind? Ich bin Jahrgang 90, ich muss das historisch verfolgen, oder? Die Diskussionen, die damals stattgefunden haben um das Binnen-I, sind gar nicht so anders gewesen wie die heutigen Diskussionen. Und zu wissen, dass Leute schon lange vor der jetzigen Generation den sprachlichen Kampf geführt haben, das erfüllt mich vor allem mit sehr viel Liebe und Ehrfurcht.
Ein Kritikpunkt, der immer wieder gekommen ist, ist, dass bei dieser Version die Frau so ein Anhängsel ist, gefühlt. Was meinst du zu dem?
Ich sehe das nicht so, weil man könnte auch argumentieren, dass so die Frauen mehr Raum einnehmen. Das Wort «Freundinnen» nimmt mehr Raum ein, wie das Wort «Freunde». An dem scheitert es aus meiner Sicht nicht beim Binnen-I oder beim Schrägstrich.
Dann gibt es ja die Partizipialkonstruktionen, das klingt ja schrecklich, das Wort. Also damit gemeint sind Hörende, Lernende, Studierende, statt eben Hörer, Hörerin, Lehrer, Lehrerin. Was sagen Sie zu dem?
Ich habe schon sehr emotionale Rückmeldungen bekommen auf diese Form. Ich glaube aber, es gibt Situationen, wo es wahnsinnig viel Sinn macht. Zum Beispiel, manchmal habe ich queere Jugendlager mitgeleitet und dann von Teilnehmenden reden, ist eine fantastische Lösung. Ich finde, das kann man durchaus einsetzen.
Was hast du für emotionale Rückmeldungen zu dem gehört?
Leute einerseits argumentieren, dass es ja tönt, als würden wir es die ganze Zeit machen. Also wäre ich auch Samstagsnacht am 10 Uhr am Studieren, wenn ich eine Studierende bin. Aber sie sagen es so hässig, dass man merkt, es geht eigentlich gar nicht um die Genauigkeit. Mhm. Es geht darum, dass wir etwas verändern, was uns am Herzen liegt.
Das stimmt, oder? Also ein Kritikpunkt ist ja, dass es streng genommen falsch ist von der Bedeutung her. Wenn man sagt, Studierende ist man nur dann, wenn man wirklich studiert. Und wenn man schläft, ist man ein Schlafender und so weiter. Oder? Aber das finde ich jetzt auch, da könnte man jetzt ein bisschen grosszügig sagen, es gibt ja immer Bedeutungsverschiebungen bei Wörtern. Das haben wir schon x-mal in unserem Podcast geredet. Aber wenn es dann halt von jemandem verlangt wird oder gefordert wird, dann ist man dagegen so. Mir ist eher so ein bisschen, wenn ich es mir noch überlege, wenn man das konsequent macht, dann gibt es so eine kleine Versächlichung von der Sprache. Und es ist ja auch eine kleine Verarmung von der Sprache, wenn du dann nur noch diese Möglichkeit hättest. Oder? Dann hast du Lehrende und Studierende und Vortragende. Und wenn du das alles, wenn es viele Personenbezeichnungen in einem Text hat und dann das alles Ende sein, dann ist das, finde ich, sprachlich ein bisschen
eine
Verarmung.
Ich glaube aber gar nicht, dass die Konsequenz derart rigoros gefordert ist. Wir fordern nicht, dass die Sprache konsequent komplett umgeformt wird, sondern dass man sie öffnet gegenüber einer Vielfalt, der sie im Moment nicht gerecht wird.
Vielfalt, gutes Stichwort. Weil jetzt geht es ja eben in dieser Diskussion eben nicht mehr nur um Männli und Weibli, sondern es geht auch um ganz viel dazwischen oder daneben, eben um andere Geschlechteridentitäten. Und ein Sammelbegriff ist ja LGB und dann ist es LGBT geworden, dann ist es LGBTQ geworden und jetzt hat es noch IA und Sternli dran. Ich glaube, wir müssen mal erklären, was das überhaupt alles heisst und was alles darunter fällt. Kannst du uns da helfen, das auseinanderzubeindeln?
Jawohl. Ich glaube, der Umstand, dass die einzelnen Buchstaben dann auf Englisch ausgesprochen werden, macht es auch nicht gerade zugänglicher. Aber ich erkläre gerne mal. L steht für lesbisch, G steht für gay, also schwul, B steht für bisexuell, T steht für transgender, das ist eine Geschlechtsidentität, nicht eine sexuelle Orientierung. Ein Q steht für queer, das ist so der Überbegriff von allen sexuellen Orientierungen und Identitäten, die so der Norm abweichen. Und dann gibt es I und A. I steht für intergeschlechtlich, das bezieht sich auf den Körper. Und A steht für asexuell, also Leute, die keine oder sehr wenig Anziehung empfinden. Grundsätzlich benutze ich häufig den Begriff queer, um das alles in einem Überbegriff zusammenzufassen. Ich wünschte mir allerdings, es gäbe ein Wort, das sich in der schweizerdeutschen Aussprache einfacher handhaben lässt wie queer. Weil wenn ich dann sage, ein queerer Anlass, klingt es super seltsam. Aber wenn ich sage, ein queerer Anlass, dann klingt es auch nicht ganz richtig. Wisst ihr, was ich meine?
Du wärst offen für ein schweizerdeutsches schönes Wort. Also ich meine, vielleicht finden wir ja irgendwann eins.
Geben wir mal Bescheid.
Wie viel sind denn das etwa in der Gesellschaft? Weißt du das? Wie viel betrifft das?
Das ist natürlich mega schwierig zum herausfinden und eruieren. Man kann ja nicht einfach jeder Person ein Mikrofon vor die Schnur heben und sagen, «Hoi, bist gay?» Geht nicht. Die Antworten werden sehr unterschiedlich und nicht sehr zuverlässig rauskommen. Man geht aber je nach Quelle davon aus, dass es 5-10% sind von der ganzen Bevölkerung, die nicht den Geschlechternamen sprechen, was ihre sexuelle Orientierung angeht oder was ihre Geschlechtsidentität angeht. Das heisst, in einer Schulklasse sind es vielleicht 2 Leute, in einer Verwandtschaft sind es 1, 2, 3 Leute. Und das ist recht viel mehr, wie das sich die meisten vorstellen.
Also ich habe eine Umfrage gefunden in Deutschland von 2019, eine wissenschaftliche Umfrage. Dort waren es etwa 3,5% gewesen. Und unter 1%, die nicht schwul oder lesbisch sind, sondern eine andere Identität annehmen.
Transgender Network Switzerland, das ist die Organisation für Transleute, die gehen auch von Zahlen aus, die zeigen, dass es in der Schweiz vermutlich mehr Transleute gibt, wie zum Beispiel Bauern und Bäuerinnen. Und von denen wissen wir ja auch, dass sie existieren. Für die haben wir ja auch angemessene Wörter. Und ich finde, das zeigt, dass es eben nicht immer darum geht, wie klein ist eine Minderheit, sondern wie ernst nehmen wir eine Eigenschaft von einer Person.
Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal die sprachlichen Lösungen an, wie man eben die Gender-Identitäten sprachlich irgendwie kann abbilden bzw. inkludieren kann. Also da gibt es ja einerseits mal den Gender Gap, also den Unterstrich, also Hörer unten einen Strich und dann innen oder den Doppelpunkt oder eben das sehr viel diskutierte und festgehasste Gender-Sternli, wo man entweder nach dem Hörer und dann den Stern innen oder eben Hör, Stern, er innen herentut. Also je nachdem, wo man das Sternli herentut, hat es auch ein bisschen andere Bedeutung. Was ist dir persönlich lieber?
Ich verwende tatsächlich am liebsten Sternli, und zwar bei Hörer, Sternli, innen. Ich wechsle es aber auch gerne ab mit anderen Begriffen, wie zum Beispiel Publikum oder Leute, die zuhören.
Ich habe mir das auch sehr schnell angewöhnt, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich aber in diesen ganzen Diskussionen habe ich gemerkt, dass ich mich nochmal umgewöhnen muss, weil irgendwie ist der Doppelpunkt scheint extrem sinnvoll zu sein. Habe ich aus vielen Kommentaren auch gelesen, weil der zum Beispiel auch von Automaten dann als Glottisschlag gelesen wird. Und das ist eigentlich genau das, wie man es dann auch aussprechen will, oder? Also, dass man HörerInnen sagt.
Ich glaube, den Glottisschlag müssen wir zuerst mal kurz erklären. Ich würde sagen, wir hören mal ein Beispiel von so einem Glottisschlag.
Es gibt aussagekräftigere Modelle. Er nennt zum Beispiel die Smart Spider. Da werden PolitikerInnen nicht auf einem Links-Rechts-Strahl abgebildet.
Also es ist jetzt nicht um einen Inhalt gegangen, sondern nur um eine Art PolitikerInnen.
Genau, das ist also ein kurzes Päuseli. Und in diesem Päuseli werden dann alle anderen abgebildet, dazwischen.
Das regt Kommentierende bei SRF 1 wahnsinnig auf. Da kommen Emotionen hoch, die ich nicht verstand. Kannst du das verstehen, Anna?
Ich glaube, ja. Sprache liegt uns ja so fest am Herzen. Und was wir unter Geschlecht verstehen, liegt uns auch am Herzen. Wie das ein Mann sie hat und wie das eine Frau sie hat und dass es diese 2 Kategorien gibt, ist so zentral in unserer Lebenswelt. Genauso wie das Sprache für uns auch zentral ist. Und wenn diese beiden Sachen kombiniert werden zu etwas Neuem, das Kritik beinhaltet, dann kann das tatsächlich hässig machen. Ich verstehe also sehr gut, dass Leute emotional werden. Das ist ein schönes Zeichen.
Vielleicht ein Beispiel, was also gekommen ist, vom Wolfgang Hartmann: Der Glottis schlägt, wirkt krank und peinlich. Also peinlich ist es auch noch. Warum peinlich? Muss man sich schämen dafür?
Manchmal frage ich mich, ob Kritik an geschlechtergerechter Sprache auch da davon kommt, dass die Vorschläge von Neujährigen häufig von jungen Frauen und jungen Leuten kommt, deren ihr Geschlecht eben nicht mehr so eindeutig und traditionell ist. Manchmal frage ich mich, ob man es darum als peinlich empfindet, weil man die Absenderin als peinlich empfindet. Das möchte ich dem Wolfgang Hartmann nicht direkt vorwerfen, das hat er so nicht gesagt. Aber es ist schon eine interessante Frage, warum sind gewisse sprachliche Sachen oder sprachliche Vorschläge uns peinlich und andere nicht? Dass ein iPhone komisch geschrieben wird, nämlich mit einem kleinen Buchstaben und dann einem grossen Buchstaben, das war niemandem von uns peinlich gewesen, obwohl es eine mega komische Schreibweise ist. Aber wir nehmen iPhones ernst. Wir benutzen iPhones und wir akzeptieren, dass sie existieren. Darum ist dort Neuerung viel einfacher gegangen, wie dass man plötzlich daran denken könnte, dass junge Leute sagen, hey, wie wäre es, wenn wir das Zweier-Geschlechtersystem erweitern, sprachlich. Ich finde das Wort «Finma» auch nicht lässig und hübsch, aber ich habe schon längstens akzeptiert, dass die «Finma» existiert und ihre Existenzberechtigung hat. Bei einer Geschlechtererweiterung in der Sprache ist natürlich eine andere Dimension.
Das ist eine andere Dimension,
ja. Ja, gehen wir doch noch gerade das Kapitel weiter. Jetzt wird es nämlich noch extremer, würde ich sagen. Jetzt gehen wir nämlich vom genderneutral noch zum genderfrei. Du hast es ja schon erklärt, Markus. Das ist eben dann, wo man keine Geschlechtlichkeit mehr erkennen kann. Und da gibt es ja durchaus auch Ideen. Willst du mal gerade erzählen, was es da so Innovatives gibt?
Ja, also ein Gender nach Fettberg ist das eine. Ich nehme an, das hast du auch schon gehört. Anna von dem.
Ja.
Hermes Fettberg, ein Wiener Kolumnist und Aktionskünstler, der braucht das offenbar in seiner Kolumne schon seit 30 Jahren. Und der hat eigentlich eine ganz einfache Lösung. Und es gibt so einen YouTube-Film von einem Linguist, Thomas Kronschläger, der für das wirbt. Der stellt das kurz vor.
Der Leser oder die Leserin, das Lesi. Im Plural, die Lesis. Das heißt im Singular Wortstamm plus Y und im Plural Wortstamm plus Y plus S. An ein paar Beispiele. Raucherin. Das Rauchi. Im Plural die Rauchis. Arzt. Ärztin. Das Arzti. Im Plural die Ärztis. Das Einbrechi hat sein Werkzeug in der Bibliothek vergessen.
Ich kann nicht anders, ich muss lachen. Es tut mir leid, aber ich muss einfach lachen. Anna, ich habe deine Augen gesehen. Sie haben so «Jö» ausgedrückt.
Ja, ich glaube, das liegt daran. Also, Schweizerdeutsch ist auch meine Muttersprache. Und für mich hat diese Endung etwas sehr Verniedlichendes. Die Assoziation, die ist mir nicht einfach weg, weil ich Feministin bin. Ich assoziiere ein Einbrechi viel mehr assoziieren mit Büsi als mit jemandem, der gerade ein Verbrechen begeht. Das ist mir nicht anders als bei allen anderen Leuten.
Also nicht in dem Sinn nicht unbedingt tauglich.
Ich glaube, dass wir mit einem Neuerungsvorschlag zuerst irgendwelche Assoziationen haben, vielleicht negative oder infantilisierende, muss nicht heissen, dass die Neuerung keine Zukunft hat. So viele Wörter sind zuerst super komisch und wir können uns nicht vorstellen, dass es in unseren Alltagssprachgebrauch kommt. Selfie klingt auch nicht mega lässig. Es ist auch nicht das ästhetischste Wort, das ich kenne. Und trotzdem hat man es irgendwann, ist es irgendwann etabliert. Also, dass wir es jetzt lustig finden, muss nicht heissen, dass es absolut keine Zukunft und keine Chance hat.
Der Unterschied ist schon, Selfie ist ein neues Wort, oder, wo für sich das hat. Und da betrifft es halt die alten Wörter, wo eben Räuber, Räubi, Polizei und so, wo jede Personenbezeichnung sozusagen kommt dann das Anhängsel vom Jö über zuerst mal. Es braucht wahrscheinlich schon ein bisschen länger als beim Selfie, bis das akzeptiert wäre.
Ich wäre
das
Moderati.
Ja. Da auch noch eine prinzipielle Frage dazu. Ist es wirklich unser Ziel, zum Geschlecht komplett aus der Sprache rauszunehmen? Dass ich für Geschlechtergerechtigkeit bin, nicht nur, aber auch in der Sprache, heisst nicht, dass ich die Gesellschaft komplett von Geschlecht befreien will. Wir können auch frei sein in unserem Geschlecht. Ich bin zum Beispiel so gerne eine Frau und es ist ein schönes Gefühl, das ich mir von niemandem nehmen wollen. Und genau das Glück und diese Freiheit, sich selber zu sein, möchte ich sämtlichen Geschlechtern geben können. Sprachlich wie auch gesellschaftlich. Mein Ziel ist also nicht, um eine komplett geschlechterfreie Sprache zu haben, sondern zum zu schauen, was haben wir für Optionen, zum aufhören so zu tun, als gäbe es hauptsächlich Männer und noch ein bisschen Frauen.
Aber bei den Pronomen wird es ja dann relativ kompliziert.
Ja, also ich habe da ein bisschen rausgeschrieben, ich habe da so ein Anleitungsbuch, wie schreibe ich divers. Und da gibt es halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Bei den Pronomen ist ja das Schwierigste. Also sie, er, sie, Stern, er, sie, Doppelpunkt, er, xier, mit x geschrieben, xi, mit k geschrieben, hen, per, pers, y und so weiter. Ich finde, mich nicht zurecht an, da hilft mir.
Weil ich im Bereich von queeren Identitäten arbeite, habe ich ganz viel mit Leuten zu tun, die sich nicht eindeutig als Mann oder als Frau identifizieren. Häufig identifizieren sich zum Beispiel als nicht-binär, also nichts von beidem, beziehungsweise eine andere Form von Geschlecht. Und die Menschen, weil die deutsche Sprache ihnen das nicht bietet, bestimmen dann selber, in welcher Form man soll über sie reden, weil er oder sie schlicht einfach nicht zutrifft. Und so verwende ich seit Jahren ganz verschiedene Pronomen für ganz verschiedene Menschen.
Also da muss man dann recht viel wissen. Also das Handling davon stelle ich mir jetzt als recht schwierig vor. Oder wenn sich Leute treffen, dass man zuerst eine Pronomenrunde macht. Oder wer will wie angesprochen werden. Und so. Und
es ist gar nicht so schwer, wenn man sich mal tatsächlich an die Vorstellung gewöhnt hat, dass es mehr gibt wie Männer und Frauen. Genauso wie, dass man in einer Runde, wo man sich kurz vorstellt, ich bin der Markus, ich bin Nadia, ich bin Anna, dann einfach noch sagt, ich bin der Markus, er, ich bin Nadia, sie, ich bin Anna, sie. Und dann vielleicht jemand kommt, der sagt, ein von den gängigsten non-binären Namen momentan, ich bin Lou, Pronomen ist Lou. Und dann, wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man vielleicht nachher nochmal hingehen und nochmal kurz fragen, hey, ich habe es mit den Pronomen nicht ganz verstanden, dann sagt es die Person nochmal. Genauso wie wenn man, dass man vielleicht sagt, ich habe den Vornamen nicht verstanden. Kannst du mir noch mal sagen, wie du heisst? Und diese Abläufe, die kennen wir. Sich Vornamen nicht können merken, das kennen wir. Und
jetzt Klassiker.
Sind für dich mal.
Und jetzt kann man sich einfach zwei Sachen nicht merken. Klassiker. Ist okay. Das ist okay. Training. Aber wir sind jetzt schon mit drin. Das ist schön in den aktuellen Debatten, oder?
Ja. Das haben wir jetzt wollen.
Ja, das haben wir wollen. Was sagt jetzt eigentlich der Sprachwächter, der Duden eigentlich?
Der Duden ist in dem Sinne eigentlich einigermaßen fortschrittlich, indem er das Gender aktiv aufnimmt. Er hat Anfang Jahr sogar das generische Maskulinum abgeschafft. Und da können
das
wir
musst du, glaube
ein bisschen darüber diskutieren. Also, dass, wenn es heisst, alle Lehrer sollen in die Aula kommen, dann kommen in Zukunft wirklich nur noch die Männer. Weil im Duden steht jetzt, Lehrer ist männliche Person, die unterrichtet.
Und vorher hat es theoretisch alle angesprochen.
Lehrerin, weibliche Person, die unterrichtet. Und früher war Lehrer Person, die unterrichtet. Also wenn es im Plural war, sind immer alle gemeint. Oder? Und das hat einen riesen Aufschrei gegeben, dass es jetzt keinen Sammelbegriff mehr gibt. Oder? Eigentlich, dass man nicht mehr ein Wort nehmen kann und dann sind alle gemeint.
Aber das ignoriert völlig die Tatsache, dass es ganz viele Sammelbegriffe gibt. Lehrkräfte, Lehrpersonen, LehrerInnen. Es gibt die Sammelbegriffe. Ich glaube, es geht darum, dass man die nicht möchte akzeptieren. Letztendlich ist es eine ganz seltsame Vorstellung, wenn es an einer Schule 99 Lehrer hat und eine Lehrerin, dann ist es für die Lehrerin völlig in Ordnung, dass man von Lehrer redet als Sammelbegriff, weil wir gesellschaftlich so aufgewachsen sind. Aber wenn es 99 Lehrerinnen sind, 99 Frauen und ein Lehrer, muss man wegen einem einzigen Mann den Sammelbegriff Lehrer nehmen.
Das ist eben absurd. Das ist nicht wegen dem Mann. Das scheint nur wegen dem Mann zu sein. Lehrer ist eben beides. Lehrer ist, das ist wie Man im Englischen. Das ist alle Menschen und die männlichen Menschen.
Ja,
ich weiss, voll. Das ist das Argument, oder?
Ja, voll. Aber macht es das wirklich besser? Das muss ich mich einfacher. Wirklich daran gewöhnen, dass der Sammelbegriff für mich männlich ist, weil der Standard männlich ist? Das kann es doch nicht sein.
Also das ist es jetzt heute eben nicht mehr.
Das ist jetzt eben nicht mehr. Die Frauen sind jetzt eben exklusiv und nicht mehr gemeint. Wie machst du das denn du mit zusammengesetzten Wörtern, zum Beispiel Arzttermin?
Ja, es gibt noch einige so Wörter, die nicht funktionieren, zusammengesetzt. Ich glaube aber auch nicht, dass es darum geht, zum bei schwierigen Begriffen Polizisteln. Wenn ich gerade noch keine gute Lösung habe für Arzttermin, dann sage ich Arzttermin oder vielleicht Termin bei meiner Ärztin, wenn man es dann genau nehmen will. Also, es geht mir jetzt nicht darum, dass wir FußgängerInnenstreifen sagen. Und von den Medien wird es häufig so ausgeleitet, dass es der feministischen Sprache bzw. der geschlechtergerechten Sprache darum geht, um die absolut absurdesten Sprachformen herauszufinden mit SalzstreuerInnen. Um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir unseren Kindern nicht das Wort Ärzte beibringen und die Mädchen unter anderem aufgrund von dem sich nicht vorstellen können, als Ärztin zu werden.
Wobei, da gibt es leider das Gegenargument. Es hat viel mehr studierende Frauen bei der Medizin, als bei, also das funktioniert dort heutzutage leider gerade nicht mehr.
Es ist auch nicht so einfach, dass das nur die Sprache bestimmt, yeah, wie wir die Welt sehen. Yeah. Aber sie bestimmt halt viel mehr mit, wie das wir denken.
Was würdest du denn Roland Schern sagen, der schreibt: Wann wird man begreifen, dass ein Schweizer ein Mensch mit der Staatsangehörigkeit Schweiz ist und nicht ein Mann oder eine Frau umschreibt, dass ein Personalchef eine Position in einem Unternehmen benennt und keinen Mann, dass meine Kollegen und Freunde naturgemäß aus Männern und Frauen bestehen?
Dann würde ich am Roland auch gerne die verschiedenen Studien vorschlagen, die zeigen, dass wir uns sehr wohl mehr Männer als Frauen vorstellen, wenn wir das sogenannte generische Maskulinum verwenden. Das ist ganz faszinierend. Ich gebe hier und da Workshops zu dem Thema und wenn ich sage, schreibt 5 Schauspieler auf, dann ist das Ergebnis ganz sicher anders, als wenn ich sage, schreibt 5 Schauspieler und Schauspielerinnen auf oder schreibt 5 Schauspielerinnen auf.
Und das ist nicht nur in deinen Kursen, da gibt es grosse Studien, die das belegen. Das ist ein Fakt.
Und zum Thema Schweizer. Genau jetzt im Jubiläumsjahr vom Frauenstimmrecht wird viel zu wenig darüber geredet, dass ein Argument gegen das Frauenstimmrecht gelautet hat, dass Frauen ja gar nicht drin sind in den relevanten Text.
Also in der Verfassung, ja.
Richtig. Und das Argument gegen das Frauenstimmrecht war, ja, es ist ja von Schweizer Dreh. Also es ist ganz klar, dass da die männlichen Bürger gemeint sind und nicht die Bürgerinnen. Und also, excuse, wenn man schon vor 50 Jahren gesagt hat, dass Frauen nicht mitbestimmen dürfen, weil sie nicht in der Sprache sind, dann brauche ich nicht mal mehr Studien, die ich dem Roland zeige.
Ich komme jetzt nicht mehr raus. Wie muss ich jetzt eigentlich schreiben? Ist es eigentlich der Duden, der mir jetzt das sagt, dass das jetzt korrekt ist? Oder wer definiert jetzt, was richtig und was falsch ist?
Ja, eben, ich habe gesagt, der Duden hat sogar ein Anleitungsbuch richtig gendern und so und sind insofern relativ genderfreundlich. Aber die sind gar nicht die, die das, wie soll ich sagen, letztgültig entscheiden. Das ist seit 1994, glaube ich, seit einer grossen Rechtschreibreform, Streitereihe, gibt es den sogenannten Rat für deutsche Rechtschreibung. Das ist ziemlich ein grosses Gremium aus allen deutschsprachigen Ländern zusammengesetzt und aller gattig Menschen, die mit Sprache zu tun haben, die dort drin sitzen. Und die haben sich gerade vor anderthalb Wochen wieder zusammengesetzt und über das Gendersternchen diskutiert. Und ich zitiere das Resultat. Die Aufnahme von Asterisk, also Genderstern, Unterstrich, Gender Gap, Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinneren in das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung wird zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen.
Darf ich es einfacher zusammenfassen?
Der Satz alleine ist schon eine
Meisterleistung. Es ist einfach falsch. Es ist einfach falsch, wenn man es macht.
Ja, also Lehrer dürfen das nicht als richtig durchgehen lassen und Behörden und Ämter dürfen das eigentlich auch nicht brauchen, ganz streng genommen.
Weil es irregulär ist.
Weil es irregulär ist, das ist noch interessant. Wird allerdings jetzt so in Zeiten von zivilem Ungehorsam nicht mehr so streng gehandhabt. Aber diskutiert wird es schon noch streng.
Was denkst du dazu?
Ja, ich finde es schade. Mich nimmt es auch Wunder, wie das der Rat zusammengestellt ist. Es ist ja auch eine Generationenfrage, welche Neuerungsvorschläge das man akzeptabel findet und welche nicht. Nicht nur eine Kompetenzfrage. Der eigene persönliche Hintergrund ist auch eine Form von Kompetenz. Und zum zivilen Ungehorsam zurückkommen. Unsere Sprache und viele andere Teile unserer Lebenswelten haben nicht Fortschritt erlebt, weil alle immer den Regeln gefolgt sind.
Das stimmt. Wobei, jetzt ist auch gerade wieder eine Umfrage vom Tagi rausgekommen und der Genderstern kommt extrem schlecht weg. Fast am schlechtesten. Das regt die Leute auf und sie wollen es auch nicht benutzen. Also es scheint da schon eine sehr grosse Gap oder eine grosse Differenz zu geben zwischen denen, die es fordern und denen, die es sollten umsetzen in der Masse.
Ich glaube immer noch, dass es eigentlich nicht um die Wahl vom Sonderzeichen geht, sondern darum, wie fest einem die Vorstellung stresst, dass Geschlechter nicht einfach so binär sind wie ein Computercode. Mhm. Also ein Genderstern, ich kann ja nicht erklären, was für Geschlechter das es gibt. Das Vorwissen, das müssen wir bekommen aus unserer Bildung und aus einem öffentlichen Diskurs. Und das Geschlechter mehr bedeutet wie nur Mann und Frau. Das fehlt in unserer Bildung, das fehlt an den Schulen, das fehlt in der medialen Repräsentation. Woher sollen wir wissen, dass es im Fall mehr gibt und das Geschlecht so schön vielfältig ist, wenn es uns nie gezeigt wird?
Ich bin ja da ein bisschen sensibel, was das Englisch angeht. Ich habe ja nicht so gerne Anglizismen. Und manchmal ist das ja so die Generallösung, weil im Englischen das mit diesen Geschlechtern ein bisschen einfacher läuft. Ich habe jetzt da aber sehr ein schönes Müsterli und ich bin gespannt, was du da dazu sagst. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus einem meiner Lieblingspodcasts, «Gemischtes Hack», mit dem Felix Lobrecht und dem Tommy Schmidt.
Und ich glaube, die Followerinnen und Follower beider könnte man mit jeweils dem gleichen Ding überzeugen, weil die so dämlich sind.
Übrigens, Hot Take, Tommy, ich habe hier noch einen kleinen, wird hier mal noch eine kleine Bombe in den Podcast werfen. Ich halte es aus logischen Gründen für völligen Blödsinn, englische Wörter zu gendern, weil du es gerade gemacht hast. Followerinnen und Follower, weil Follower ist ein englisches Wort und im Englischen gibt es ja gar kein grammatikalisches Geschlecht.
Da sage ich jetzt Folgende einfach.
Wie meinst du? Ah, die Folgenden.
An meine Folgenden.
Ja, Folgenden.
Ja, an die Folgenden. Stimmt. Folgenden. Das stimmt. Hast du recht.
Ja, Tommy, mit deinem Gender-Gagger, mit deinem Gender-Wahnsinn, den du da hinterherrennst, ey.
Du verrennst dich da.
Hat er sich verrennt? Wie machst du das mit diesen englischen Begriffen? Du hast ja, bist aktiv auf Social Media, hast viel zu tun mit diesen Follower-User und all das. Wie machst du das?
Das ist eine mega interessante Frage. Und ich habe auch Verständnis, wenn man nicht weiss, okay, was ist jetzt da die richtige Lösung? Ich unterscheide da gerne zwischen, was wäre technisch gesehen richtig und was kommt beim Publikum an. Technisch gesehen stimme ich da Felix sehr zu. Follower ist geschlechterneutral, weil das Englisch zum Glück die geschlechterneutralen Formen hat. Aber praktisch gesehen wird von deutsch sprechenden Leuten das Wort Follower als generisches Maskulinum wahrgenommen, sehr häufig. Darum bin ich momentan auf dem Weg dazu, auch englische Formen zu gendern. Weil die Theorie letztendlich für mich weniger relevant ist wie die Praxis, nämlich was kann ich bewirken und verändern in meiner Sprache.
Was mir so eine grundsätzliche Frage ist, oder mir einfach auffällt, als ich jung war, hat man sich sozial definiert. Oder? Man war in einer Gruppe, man war Hippie, oder man war ein Popper oder ein Punker oder so. Und heute ist die Definition, zu was man gehört, läuft viel mehr über das Geschlecht als jetzt so über kulturelle Sachen. Das finde ich ein interessantes Phänomen. Hast du dafür eine Erklärung?
Ich glaube, wenn man heute so Diskussionen hört, dann kann man den Eindruck bekommen, dass es plötzlich ein Trend ist, dass man sich anders definiert, was Gender angeht und dass Gender so eine neue Erfindung ist und non-binäre Leute. Dabei, historisch, das hat es schon immer gegeben. Leute, die sich nicht klar als Mann oder Frau identifizieren, das gibt es so lange, wie es Menschen gibt. Das, was sich verändert hat, ist, dass sie sichtbarer werden und dass sie sicherer drin sind, sich zu outen. Und das geht unter anderem dank der Sprache.
Und wenn jetzt mal der Spiess noch umkehrt, das ist mir persönlich noch eine ganz wichtige Frage. Ich bin jetzt eine von denen, also ich bin ja Nadja Sie, ich bin eine Frau und ich fühle mich einfach angesprochen, wenn jemand in der männlichen Form redet. Und ich gehe manchmal noch weiter, ich rede von mir selber auch in der männlichen Person. Bin ich eine Verräterin?
Nein, ich glaube, du bist eine Person, die wie die allermeisten sich dieser Norm angepasst hat. Und das ist gut, das ist ja praktisch. Darum sagen ja viele Leute, dass es generische Maskulinum verhebt. Es verhebt ja tatsächlich einfach recht lausig. Wir können uns ja daran gewöhnen. Ich habe auch akzeptiert, dass ich bei Autoren oder Aktivisten mitgemeint bin. Ich bin einfach nicht einverstanden.
Also du bist ein bisschen Verräterin, wenn ich richtig merke es.
Ein bisschen.
Ein bisschen schon. Ich fühle mich vielleicht halt einfach im Kopf recht männlich. Dann ist es okay, oder?
Letztendlich ist, glaube ich, alles okay, was sich für einen selber richtig anfühlt. Sprache funktioniert letztendlich nicht über Regeln, sondern darüber, dass wir sie können verwenden. Sprache funktioniert dann, wenn das Publikum checkt, was gemeint ist. Das ist wie wenn ich LGBTQIA sage. Wenn das Publikum nicht weiss, was es ist, dann nützt es mir nichts, dass ich ein Akronym verwendet habe, wo mega viele Identitäten mit einbezieht. Und genauso, wenn für dich Journalist funktioniert oder Sportler, dann ist das super. Die Tatsache ist einfach, es funktioniert nicht für alle.
Eine Grundsatzfrage, die immer kommt. Ob man durch eine gendergerechte Sprache
ein gendergerechtes Handeln und eine Gendergerechtigkeit erreicht. Ich kann ein Beispiel vorlesen. Der Stefan schreibt, niemand wird ein besserer Mensch, weil er sich angeblich korrekt ausdrückt. Auch seine Einstellung ändert sich dadurch nicht.
Wenn ich den Stefan richtig verstehe, dann meint er, dass er nicht offener wird, weil ich ihm vorschreibe, was er für Sonderzeichen in seine Sprache zu setzen hat. Und ich stimme da am Stefan zu. Das muss von ihm aus kommen. Aber Sprache hat Aufgabe, unter anderem, um die Realität abbilden. Und das ist eine wunderschöne Chance, die zu Unrecht Leute hässig macht. Eigentlich bei der Vorstellung, dass Sprache Vielfalt abbilden kann, sollten wir euphorisch werden und nicht hässig. Das wäre das Ziel. Ich wünsche mir, dass wir Sprache weniger als Museum anschauen, das zeigt, wie die Welt vor 200 Jahren war, und mehr wie einen Spielplatz, wo man im Fall auch neue Sachen kann bauen und Abenteuer erleben und sich darauf freuen, was noch alles könnte kommen.
Falls ihr jetzt noch mehr weit hören von der Anna Rosenwasser, dann empfehle ich euch ganz herzlich den Fokus, was ist gsi, und zwar ist das im Februar das Jahr gsi. Oder wenn ihr weit hören, wie Heidi Oberli als erste homosexuelle Frau im Fernsehen in der Telearena geredet und für ihre Rechte gekämpft hat, dann lege ich euch den Rückspiegel mit der Mona Wetsch ans Herz. Auch eine ganz grosse Podcast-Empfehlung von mir. Und wenn ihr mehr sucht, in diesem Universum, srf.ch/audio, findet ihr ganz viele Perlen. Schauen Sie uns zusammen.
Das ist der SRF-Podcast «Deine Mundart» mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.
Ja, und der Gast in dem Gespräch über gendergerechte Sprache ist die Gender-Aktivistin, Feministin und Kolumnistin Anna Rosenwasser gewesen. Könnt Sie jederzeit nachhören oder auch weiterempfehlen unter srf1.ch bei Deine Mundart oder überall, wo es Podcasts gibt. Als nächstes darf SRF1 in unserer Mundartstunde Erklärungen zu Familien nehmen, die alle mit einem Kirchenamt zu tun haben. Ich vermute mal, Sigrist ist auch dabei. Gerade nach dem Henne mit Maske.
Früher, so sagen sie viel, sei alles besser gewesen. Ich weiss es nicht. Heute ist, das wissen wir, nicht alles Gold, das glänzt. Ich komme ganz weit unten, der sucht den
Maske. Die wahren Gesichter sieht man nicht. Und besser als noch früher ist es doch auch jetzt nicht. Vielleicht ist rot ja blau.
Deine Mundart, jeden Donnerstag auf SRF 1 und meistens auch mit Erklärungen von Familiennamen. Und gerade drei Namen erklären wir heute: Sigrist, Kuster und Kammerer. Die drei Namen gehen alle zurück auf Bezeichnungen von einem kirchlichen Dienst oder einem kirchlichen Amt. Der Hans-Peter Schieferli vom Schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon hat recherchiert und mit ihm geredet hat unser Mundart-Redakteur André Perler.
Hans-Peter, fangen wir doch gerade an mit Sigrist. Dann angefragt hat Dorli Marti Ambros, sie nach ihrem Ledignamen Sigrist mit I oder Peter Sigrist mit IE von Herliberg, mit Heimatort zu Vormwald bei Zofingen im Aargau. Was kannst du zu der Verbreitung von diesen Namen sagen?
Sigrist ist ein Familienname, der vor allem in einer grösseren westlichen Hälfte der deutschen Schweiz seit dem 13. Jahrhundert bestens bezeugt ist. Es gibt ihn heute noch an über 50 Bürgerorten, wo er schon seit mehreren Jahrhunderten alteinheimisch ist, besonders häufig im Kanton Aargau und im Kanton Luzern. Im Aargau, im Baselbiet und im Thurgau dominiert heute Namensschreibung mit IE. In den Kantonen Bern, Luzern und Solothurn die mit einfachem I. Die unterschiedlichen Schreibungen vom Namen sagen aber kaum etwas aus über die Entwicklung der verschiedenen Familienzweige. Bis vor etwa 100 Jahren nämlich sind einfaches I und IE meistens in der gleichen Familie durcheinander gegangen.
Sigrist ist von diesen kirchlichen Familiennamen Sigrist, Kuster und Kammerer der einzige, wo mir noch einigermaßen als Bezeichnung für ein Kirchenamt bekannt ist. Ein Sigrist oder auf Hochdeutsch Sakristan ist grob gesehen der, der die Kirche für einen Gottesdienst parat macht, oder?
Genau, und läutet oder auch noch. Die Wörter Sakristan und Sigrist gehen übrigens auf die gleich frühmittelalterlich latinische Bezeichnung Sacrista zurück. Das heisst so viel wie Kirchendiener oder wörtlicher der, der mit den heiligen Sachen und Gefäßen betraut ist. Das Wort Sigrist haben die Alemannen im Frühmittelalter direkt aus der Nachbarsprache Altfranzösisch übernommen, wo das Wort damals Sigrista gelutet hat.
Sigrist braucht man aber, glaube ich, nicht in der ganzen Deutschschweiz als Kirchenamtsbezeichnung, oder?
Nein. Du hast recht, das Wort Sigrist ist beschränkt auf die westliche Deutschschweiz. Und es gibt es auch im Elsass und im westlichen Streifen von Süddeutschland. In all diesen Gebieten ist dann auch der Familienname Sigrist an ganz vielen Orten unabhängig voneinander entstanden. Sigristen hat es ja seit Alters in jeder Kirche gebraucht. In der östlichen deutschen Schweiz und in ganz Bayern und Österreich gilt für das Amt ein anderes Wort. Mesmer oder Messner. Und auch aus dem hat es Familiennamen gegeben, vor allem Messmer und Messner mit zwei S geschrieben.
Und in den Orten sieht man am Sigrist oder Messmer auch Küster, oder? Hat der Familienname Kuster etwas damit zu tun?
Ja, Kuster und Küster haben den gleichen Ursprung, und zwar beim spätlatinischen Wort Custos. Das heisst Aufseher über ein Haus oder spezieller über eine Kirche. Und im Frühmittelalter war das Amt des Kuster etwa gleichbedeutend mit Sigrist oder Messmer. Aber noch im Mittelalter selber hat das Wort Kuster bei uns eine speziellere Bedeutung angenommen, nämlich die von einer Amtsbezeichnung in einem Kloster oder in einem geistlichen Stift. In diesem Kontext ist der Kuster ein Stiftsbeamter, der zuständig war für den Erhalt und Unterhalt des Kirchengebäudes und vor allem auch für die heiligen Gefäße und für den Kirchenschatz.
Ist der Name Kuster in dem Fall vor allem an früheren Klosterstandorten all die gesessen?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Der Familienname ist in der deutschen Schweiz an knapp 20 Bürgerorten alteinheimisch, besonders häufig im Kanton St. Gallen, wo man den Namen in der Gegend von Eschenbach und Rapperswil bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen kann. Auch zu Engelberg kann man den Namen Kuster schon seit kurz nach 1400 nachweisen. Und ich nehme an, dass der Name Kuster eben im Umkreis von Klöster und Stiftskirchen an verschiedenen Orten unabhängig voneinander entstanden ist.
Mhm. In dem Fall zum nächsten Namen, zu Kammerer. Auf was für ein kirchliches Amt geht der Kammerer zurück?
Auf eine Art Finanzverwalter. Die Amtsbezeichnung Kammerer ist zum lateinischen Wort Camerarius gebildet und bezeichnet wörtlich einen, der die Aufsicht hat über die Schatzkammer. Kammerer oder Kammerer ist bei uns seit dem Mittelalter die Bezeichnung für ein Klosteramt oder für ein Amt an einem bischöflichen Hof. Der Kammerer hat dort die Finanzen verwaltet.
Und wo findet man Kammerer als Familienname?
In Basel ist der Name Kammerer oder Kämmerer schon am Ende des 12. Jahrhunderts nachweisbar. Es war dort ein bischöfliches Ministerialengeschlecht und hat seinen Namen nach dem erblichen Hofamt geführt. Der Name Kammerer ist aber sicher auch an anderen Orten, in der Schweiz und in Deutschland, unabhängig von diesen Basler Kammerer entstanden. Sachs im St. Galler Rheintal ist heute der einzige alte Bürgerort der Kammerer in der Schweiz. Man kann den Stammbaum von diesen Sachserkammerer bis ins Jahr 1442 zurückverfolgen. Es hat in der Schweiz aber auch im 19. und 20. Jahrhundert viele Einbürgerungen von Kammerer gegeben, die aus Deutschland gekommen sind.
Der Hans-Peter Schieferli mit vielen sprachlichen und historischen Informationen zu den Familiennamen Sigrist, Kuster und Kammerer. So viel für heute von unserer Mundartstunde. Redaktion Markus Gasser, Nadja Zollinger und André Perler. Musikredaktion Roli Lüthi.
Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
Nächste Woche gehen wir an dieser Stelle zurück in die Hippie-Zeit. Der Berner Musiker Roland Zoss erzählt von seiner Reise in den 70er Jahren durch Nord- und Mittelamerika. Jung war er damals und die Welt farbig und voll von Musik, wo er mit seiner Freundin wochenlang unterwegs war auf der Suche nach Begegnungen und nach dem Glück. Jetzt hat der Roland Zoss aus den Erinnerungen und aus dem Tagebuch von damals einen Roman geschrieben mit dem Titel Hippie-Herz. Und den hat er auch gerade selber als Hörbuch eingelesen, samt Musikbegleitung, ein richtiges Hörvergnügen. Nächsten Donnerstag also erwartet Sie das auch wieder von 9 bis 10 hier auf SRF 1. Ja, und nach den Nachrichten und dem Sport, der Ralf Wicki mit dem Nachtclub. Am Mikrofon ist der Mike Lamar gewesen. Haben Sie es gut.
Nicht viel, wo ich zu bieten hab. Kein Haus, kein Geld, kein Drum und Dran. Für so eine Welt bin ich nicht zu haben. Schenk dir mein Herz für jeden Tag. Klein Nähe, wenn dein Leben blockt. Leidenschaft, wenn nicht mehr für sie geht. Komm, heb dich fest. Es gibt kein Rock, ich nehme dich mit. Auf der fliegenden Teppich, der letzte, der so gibt. Fliegen rund um die Welt, mit Watschen bis zum Mond. Wär's die letzte Nacht auf Erden, es hat sich gelohnt. Komm, heb dich fest. Mit Treiben, was mich hertreibt. Keine Analyse von Vergangenheit. Kein Platz für so eine grosse Einsamkeit. Alles, was braucht, steht jetzt vor mir. Der eine Moment ganz allein weg dir. Du lässt Schuhe weg, Pläsier. Komm, heb dich fest. Sich zurück, ich nehm dich mit. Fliegen Teppich, der letzte, wo es noch gibt.
fliegen rund um die Welt. Wir quatschen bis zum Mond. Wär sie letzte Nacht auf Erden, es hat sich gelohnt. Ich weiss nicht was, vielleicht mal könnte sie. Gehen wir immer weiter oder ist der mal vorbei? Ich weiss nur jeden Augenblick, wo die Bieder sind. Und weiss ich keine Lösung mehr, dann denke ich an dich. Komm, heb die fest, jetzt geht es zurück in den Himmel. Auf den Flügenteppich, der letzte, was noch gibt. Fliegt rund um die Welt. Quatsche bis zum Mond. Wär sie letzte Nacht auf Erden, es hat sich gelohnt. Vom Happy Fest, es geht zurück in den Himmel. Auf den Flügenteppich, der letzte, was noch gibt. Fliegen rund um die Welt, mit Quatsche bis zum Mond. Wär sie letzte Nacht auf Erden, die allerletzte Nacht. Es gibt etwas, was ihr gerne hätt wollen sagen. Es hat sich gelohnt.
Er hat ja gesagt, keine Garantie. Besser lass der Typ in Ruhe. Er wird dir dann nicht mehr wehtun. Du weißt, sein Herz gehört nur einem Girl. Er verschenkt sich überall. Macht das Leben nicht so schwer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.